Und dann kommen wir zum Wort Gottes für den heutigen Tag. Der dritte Teil unserer Predigtreihe über den Kolosserbrief, Kolosser 1, die Verse 12 bis 14. Kolosser 1, 12 bis 14. Dem Vater danksagend, er hat euch fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht und uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mit Dank beginnt unser heutiger Abschnitt. Dankt dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zum Erbteil der Heiligen im Licht. Mit Dank hat Paulus den Kolosserbrief überhaupt begonnen, in den Versen 1 bis 8, mit Dank für all das, was Gott der Gemeinde geschenkt hat. Von diesem Dank für das Bestehende hat er dann einen großen Blick nach vorn getan, das haben wir das letzte Mal gehört, auf das, was Gott noch schenken will, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Und ich denke, da haben wir ein Stück weit auch fast innerlich den Atem angehalten, im Blick auf das, was Gott seiner Gemeinde zutraut, welches Ziel er für sie hat. Jetzt, hier und heute schon in der Welt, eine Gemeinde, die erfüllt ist mit der Erkenntnis Gottes, die so lebt, dass sie in allen Dingen Gott gefällt, die in aller Kraft Gottes wirkt und Frucht bringt in allen guten Werken. So hatten wir es letztes Mal gehört. Und jetzt kommt nicht etwa die Angst vor der Überforderung, der Frust, das schaffen wir ja sowieso nicht, auch nicht die Relativierung, ganz so ernst war es auch wieder nicht gemeint. Man muss da natürlich noch ein paar Abstriche machen. Nein, Paulus lässt das so unverkürzt stehen und kehrt zurück zum Dank. Ob die Freude von Vers 11 sinngemäß noch zum Dank zu rechnen ist, wie es die Elberfelder Übersetzung eigentlich sagt, wenn er da hinguckt, nämlich mit Freuden dem Vater danksagend, oder ob, wie ich es letztes Mal gemacht habe, die Freude noch zum Ausharren und der Langmut von Vers 11 gehört, lässt sich nicht sicher sagen. Ich habe da dieses eine Bild für heute, da seht ihr eine griechische Handschrift, ein Papyrus 46, da sind fast alle Paulusbriefe drin, auch der Kolosserbrief, nicht auf diesem Blatt, aber in den übrigen vielen, auch der Hebräerbrief. Und da seht ihr, darum habe ich das Blatt mitgebracht, die Buchstaben sind ohne Unterbrechung aneinandergereiht. Nicht mal zwischen den Sätzen, noch viel weniger zwischen den einzelnen Worten sind Abstände. Und deshalb ist immer wieder nicht ganz einfach zu sagen, gehört ein Wort vom Sinnzusammenhang, wenn es grammatisch beides möglich ist, noch zum Vorausgehenden oder zum Nachfolgenden. Und deshalb auch bei uns manche Übersetzer sagen, zu allem Ausharren aller Langmut mit Freuden, nehmen die Freude da noch dazu, oder Elberfelder nimmt es zum Danksagen. Soweit. Also, ob es eher zu Vers 11 oder zu Vers 12 gehört, ist nicht sicher zu sagen im Blick auf die Freude. Aber sie gehört auf jeden Fall dazu. Das ist das Entscheidende. Ebenso wie der Dank, denn Paulus weiß von viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit zu reden. Das erste ist, dass wir fit sind fürs Erben. So auch das Thema der Predigt, fit fürs Erben. Wer erbt nicht gerne? Manche würde vielleicht sogar gerne ein bisschen nachhelfen, damit es schneller geht. Aber erben kann nicht jeder. Ich kann nicht irgendwo hingehen, wo gerade eine Testamentseröffnung stattfindet und sagen, ich hätte auch gern 20-25% vom Erbe. Sagen kann ich schon, nur kriegen werde ich es nicht. Ich werde wohl eher freundlich oder vielleicht auch weniger freundlich hinaus begleitet. Man muss entweder zur unmittelbaren Verwandtschaft gehören, sodass einem ein Pflichterbteil zusteht, oder man muss vom Erblasser zum Erben eingesetzt sein. Man muss also den rechtlichen Ansprüchen eines Erben genügen. Und genau das tun wir, wenn wir zu Jesus gehören. Deshalb dankt Paulus für sich und für die Gläubigen in Kolosse dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, fit fürs Erben. Denn in Jesus hat er uns als seine Kinder angenommen. Und damit sind wir fit fürs Erben. An der Stelle sagt das Neue Testament, wir sind Kinder Gottes und darum auch Erbe. Das ist praktisch der erste Aspekt, die Voraussetzung, man muss zur engeren Verwandtschaft gehören, damit man ein Pflichterbteil hat. Und weil wir durch Jesus, durch den Glauben an ihm, Kinder Gottes sind, deshalb gehören wir zum nächsten unmittelbaren Verwandtenkreis des himmlischen Vaters, wenn wir es in diesem Bild sagen. So sagt es die Bibel auch. Und damit haben wir ein Pflichterbteil, das uns niemand nehmen kann. Das ist ja das Schöne am Pflichterbteil. Das steht einem zu, selbst wenn der Erblasser gar nicht mehr möchte. Es gibt ja auch Streit in Familien, dann möchte der Vater seinen Sohn komplett enterben. In der Regel geht's nicht. Mindestens ein Pflichterbteil steht ihm zu. Das ist das Erbteil der Heiligen im Licht. In Jesus sind wir als Kinder Gottes angenommen. Die Elberfelder Übersetzung sagt fähig. Der griechische Begriff kommt eigentlich von der Grundbedeutung hinreichend, genügend. Hängt ja miteinander zusammen. Wenn ein Lehrling hinreichende Fähigkeiten erworben hat, dann ist er fähig für bestimmte Aufgaben. Den lässt der Meister nicht gleich an die komplizierten Aufgaben. Der muss erst mal lernen. Oder wenn zum Beispiel ein Bier bis zum Eichstrich gezapft ist, das kann wegen des Schaums schon mal eine Weile dauern, dann ist es geeignet, dem Gast serviert zu werden. Wenn eine schlampige Bedienung nicht sorgfältig genug zapft, dann bekommt der Gast ein Glas, wo der Schaum 1-2 Zentimeter unter den Eichstrich reicht. Das ist eigentlich nicht geeignet, dem Gast serviert zu werden. Das erfüllt die Voraussetzungen nicht. Das griechische Wort meint also, wir sind vom Vater, vom himmlischen Vater in ganz umfassender Weise so zubereitet, dass wir den Anforderungen des Himmelreichs, den Anforderungen unser Anteil am Erbe im Licht anzutreten entsprechen. Oder ich vergleiche es noch mit einem Werkstück, das in der Industrie gefertigt wird. Das durchläuft am Schluss ein aufwendiges Prüfverfahren. Je nach Qualität eines solchen Werkstücks, oft mit enorm teuren Apparaturen, werden alle Maße überprüft. Bei weniger hochwertigen Werkstücken vielleicht nur stichprobenweise. Bei sehr hochwertigen Werkstücken geht kein Teil aus der Produktion raus, ohne noch überprüft zu sein. Am Himmelstor gibt es eines Tages keine Stichprobenprüfung. Da funktioniert es nicht so, einer wird angeguckt, die nächsten 20 dürfen auch mit rein, wird schon passen. Nein, am Himmelstor kommt keiner rein ohne ganz individuelle, ganz persönliche Überprüfung. Sind wir wirklich ganz persönlich, ich, tüchtig gemacht, fit fürs Erben? Wichtig ist, wir können uns nicht selbst tüchtig machen. Das sagt Gottes Wort ganz klar, wir sind tüchtig gemacht vom Vater, durch seinen Sohn, durch seinen Geist und durch sein Wort. Unsere Heiligung ist vor allem sein Werk. Das meint er im Prinzip, wenn wir sagen, in der Produktion die Nacharbeit, ja, des Werkstücks. Das ist die Heiligung, dass wir ein Leben lang vom Geist Gottes weiter geschliffen und poliert und gereinigt werden und gehärtet, damit wir wirklich tüchtig gemacht sind. Es ist vor allem Gottes Werk, es geht nicht um Werke Gerechtigkeit. Selbstverständlich gehört zu seinem Werk dazu, dass unser Leben dann auch wirklich von seinem Geist geleitet und seinem Wort entsprechend ist. Aber es macht er, wenn wir ihn lassen und nicht im Ungehorsam widerstreben. Auf dieses Erbe richtet Paulus also dankend den Blick der Gemeinde. Er blickt mit ihr damit über die Leiden der Zeit hinaus. Jetzt haben wir manchen Stress, vielerlei Nöte und Bedrängnisse, Ängste, Krankheiten, Schmerzen mancherlei Art. Der eine oder andere freut sich wegen des beruflichen Stresses schon auf seinen Ruhestand. Kinder Gottes, soweit sie keine Schwerber sind, schweben nicht auf Wolke 7. Sie haben Teil am Leben und eben auch am Leiden dieser Welt. Ja, sie sind sogar den Versuchungen Satans noch viel stärker ausgesetzt, denn wen der Teufel sicher im Sack hat, den lässt er weitgehend in Ruhe. Hab's vielleicht schon mal erzählt, wunderschönes Beispiel, vor Jahren gelesen, da geht ein englischer Lord mit seinem Diener auf Entenjagd. Die fahren mit dem Boot raus auf den See, warten da auf den Abendstrich der Enten, dann fallen die ein und dann werden die erlegt oder beim Morgenstrich. Ja, und dann kommt's aber vor, das ist ja Schuss auf bewegtes Ziel, da sitzt nicht jeder Schuss, Schrotgarbe, da ist auch mal eine Ente nur am Flügel mit ein paar Schroten getroffen, die kann nicht mehr fort. Die plumpst dann aufs Wasser und versucht sich da irgendwie rudernd und paddelnd beim Schilf in Deckungssicherheit zu bringen. Nachdem die Jagd vorbei ist, fängt der Diener an, die Enten einzusammeln und er rudert zu den Toten hin und sammelt die als Erste ein. Da schimpft ihn der Lord und sagt, Mensch, was machst du da? Sammel doch nicht die Toten zuerst ein, wir müssen erst gucken, dass wir die noch Lebenden kriegen. Die versuchen sich ja gerade aus dem Staub zu machen. Ich denke, es ist ein wunderbares Beispiel, das auch fürs Geistliche gilt. Die geistlich Toten, die hat der Teufel im Sack, die laufen ihm nicht davon. Die kann er völlig in Ruhe lassen. Aber diejenigen, die durch das Wort Gottes angesprochen sind, die ein Interesse haben an der Ewigkeit, denen macht das Leben schwer. Die muss er wieder zurückkriegen, die muss er wieder einfangen, bevor sie ihm entwischen. Und so sehen wir, dass viele, wenn sie anfangen, sich für Jesus zu interessieren, von Satan ganze Breitseiten abgefeuert bekommen. Wir hatten eine Frau in unserer ersten Gemeinde, die hatte sich bei einer Gemeindewoche, bei einer Evangelisation für Jesus entschieden und kurz danach begann es, dass sie furchtbare Lästergedanken gegen Gott in ihrem Kopf hatte. Das hatte sie vorher nie gehabt, die war wahrscheinlich um diese Zeit schon irgendwo Ende 30, 40. Die hatte nie einen negativen Gedanken gehabt, 40 Jahre lang, über Gott. Hat sich bekehrt und von diesem Tag an hatte sie furchtbare Lästergedanken immer wieder. Und diese Anfechtungen durch Satan haben Monate oder sogar fast ein Jahr angehalten, ich weiß es nicht mehr ganz genau. In einer anderen Gemeinde hatten wir einen ähnlichen Fall. Eine junge Frau begann im Alter von etwa 17 Jahren ihr Herz für Jesus zu öffnen. Und ab diesem Tag begannen furchtbare Angriffe Satans gegen sie. In ihrem Fall lag nahe, was der Hintergrund dieser satanischen Anfechtungen war. Ihre Mutter war schon lange Mitglied bei der sogenannten christlichen Wissenschaft. Das ist eine christlich getarnte, in Wirklichkeit aber zutiefst okkulte Heilsekte, deren Gedanken und falsche Lehren durch John und Paula Sandford auch tief in evangelikale Gemeinden eingedrungen sind. Auf der ganzen Familie lag offensichtlich von der Mutter her eine massive okkulte Belastung. Aber bezeichnend ist eben an der Geschichte, bis an den Tag, an dem diese junge Frau anfing, sich Jesus zuzuwenden, war sie in völliger Ruhe. Ab dem Moment, als sie anfing, Jesus ihr Herz zu öffnen, hat Satan mobil gemacht. Da war sie eine Ente, die versucht hat, sich aus seiner Reichweite zu entfernen. Da hat er nach ihr gegriffen, mit aller Kraft. Und man sah bei ihr, dass Satan offensichtlich durch die Mutter und möglicherweise weitere Vorfahren einen starken Anspruch auf ihr Leben hatte. Er hat sie viele Jahre gequält. Also beide Beispiele zeigen, wer sich Jesus zuwendet, wird von Satan oft viel mehr angegriffen als der, den er sicher im Sack hat. Der Weg der Gemeinde Jesu in den Himmel ist kein Sonntagnachmittagsspaziergang. Die Bibel vergleicht ihn mit einem Wettlauf, der ganze Anstrengung, ganze Konzentration, die Bündelung aller Kräfte und Energien auf dieses eine Ziel hin erfordert. Wir brauchen dafür eine umfassende geistliche Waffenrüstung, denn die Bibel sagt uns, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Fürstentümern und Gewalten der unsichtbaren Welt. Und wenn wir das in den vergangenen Zeiten oft vielleicht noch nicht wirklich gespürt haben, In diesen Tagen ist die Macht der Finsternis aller Orten überdeutlich. Sie schickt sich an, unser ganzes Volk und die gesamte Christenheit auf allen Ebenen in den Untergrund zu stürzen, den Untergang. Und bei der sogenannten Christenheit hat sie es weitgehend schon geschafft. In diesem Kampf zu bestehen, kostet Kraft, Energie und Ausdauer. Und all das gibt Gott. Das hatten wir auch am letzten Sonntag deutlich gehört. Aber auch der Blick in die Ewigkeit nach vorn hilft uns dabei. Ich denke an eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist ein wunderschönes Fest. Trotzdem bringt so ein Fest eben auch eine ganze Menge Stress. Was muss da alles geplant und vorbereitet und geschafft werden, bis es soweit ist? Warum sagen die glücklich verliebten Paare nicht, ach, lassen wir es doch lieber bleiben. So viel Stress lohnt sich nicht. Man kann auch alleine glücklich sein. Also, tschüss. War ein Gedanke wert, aber bei Licht betrachtet ist mir das doch zu anstrengend. Sagen wenige. Warum machen sich die Brautpaare und ihre Familien, die meistens mit eingebunden sind, diesen Stress? Weil sie aufs Ziel schauen. Sie wissen, es wird die Zeit kommen, da ist der Hochzeitstag da. Da ist die ganze Vorbereitung, der ganze Stress, Vergangenheit liegt hinter uns und jetzt kommt die Feier. Und weil es einem die Feier wert ist, nimmt man den ganzen Stress bis dahin auf sich. Und liebe Geschwister, wie schön werden wir es erst eines Tages haben im Erbteil der Heiligen im Licht. Auch dieses Erbteil vergleicht die Bibel ja mit einem Hochzeitsfest, wo die Gemeinde als geschmückte Braut dem Herrn Jesus zugeführt wird. Ein Hochzeitsfest, das nicht nur Tage und Wochen lang dauert, sondern im Grunde eine ganze Ewigkeit. Eine Ewigkeit im Überfluss, in der es keine Nöte und kein Elend des Alltags mehr gibt. So ein Hochzeitsfest wird sein. Die Schüler und Kinder früher haben mich im Rallye-Unterricht etc. oft gefragt, wie wird sein, Herr Pfarrer, im Himmel. Ich habe ihnen immer gesagt, malt euch so schön aus, wie ihr nur irgendwie könnt. Und seid gewiss, es wird 100-mal schöner. Unsere Fantasie reicht überhaupt nicht, um uns das auszumalen und vorzustellen, wie es einmal in der Herrlichkeit bei Gott sein wird. Wunderbar wird sein. Und wir werden uns daran freuen, Gott von Angesicht zu sehen. Und was ich auch total spannend finde, all die Väter und Mütter des Glaubens, die Männer und die Frauen, die uns vorausgegangen sind. Wie wird das sein, wenn wir eines Tages mal einer Maria oder einer Deborah oder einem Paulus begegnen oder einem Luther, einem Ludwig Nommensen oder wem auch immer. Und uns von Angesicht zu Angesicht, wir haben eine Ewigkeit Zeit, uns mit ihnen zu unterhalten, Gemeinschaft miteinander zu haben. Nichts pressiert, nichts brennt an, keiner kommt zu kurz. Wir können alles in aller Ruhe genießen, eine Ewigkeit lang. Das ist ja das Problem an den Flitterwochen. Auch die schönsten Flitterwochen gehen mal zu Ende. Und dann steht der oft raue Alltag wieder vor der Tür. Wir aber, liebe Geschwister, gehen einem Hochzeitsfest entgegen, aus dem kein Zurück in die raue Wirklichkeit des Alltags mehr gibt. Unser Erbteil der Heiligen am Licht. Genau genommen übrigens ist interessant, es ist zweimal vom Teil die Rede, in zwei verschiedenen griechischen Wörtern. Aber eigentlich, wörtlich müsste man sagen, für das Teil des Teils der Heiligen am Licht. Für das Teil des Teils. Warum auch da wieder nur ein Teil? Hab auch kurz gestutzt, die Stirn gerunzelt, nachgedacht. Eigentlich ist ganz einfach. Weil wir Menschen ja nicht die einzigen sein werden im Reich des Lichts. Da ist der dreieine Gott selbst. Und da sind außer uns die Engel. Die haben auch ihr Teil am Reich des Lichts. Und mindestens die Tiere dürfen wir dabei übrigens auch nicht vergessen. Hatten wir mal im Seniorennachmittag, die Tiere haben auch eine Seele. Guck mal, 1. Mose 1, eine lebendige Seele. Und der Römerbrief sagt uns, die ganze Schöpfung sehnt sich mit uns nach dieser Herrlichkeit. Auch die hat ihr Anteil am Reich des Lichts. Aber wir haben eben unseren auch. Wie das alles aufgeteilt ist, darüber sagt die Bibel recht wenig. Und dann aber vor allem sagt Paulus noch, wie Gott uns fit gemacht hat, dieses Erbe anzutreten. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Und das ist auch der letzte für heute, die wichtigste Versetzung der Welt. Die wichtigste Versetzung der Welt. Es gibt ja manche Arten von Versetzungen. Unangenehme, dass uns beispielsweise einer versetzt hat. Sind wir nicht so begeistert. Oder erfreulichere, wenn in der Schule einer versetzt wird, nämlich von einer Klasse in die nächste. Der freut sich. Wenn er da nicht versetzt wird, ist meistens die Malaise groß. Von der allerwichtigsten Versetzung berichtet Paulus hier, welcher uns rettet hat aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Liebe Geschwister, vom Erbteil der Heiligen reden wir gerne. Von Gottes Liebe, von der Errettung, vom Himmel ist auch in diesen Tagen viel die Rede. Aber wer redet davon, dass wir dafür erstmal versetzt werden müssen und errettet werden müssen, nämlich aus dem Reich der Finsternis und aus der Macht Satans? Wann haben wir zum letzten Mal über Satan geredet oder über sein Reich der Finsternis? Es ist ein Tabuthema weithin, auch, und es ist beschämend, am allermeisten in den Kirchen und Freikirchen oft, in der sogenannten Christenheit, ein Tabuthema. Wenn ich andererseits in diesen Tagen viele Gespräche habe mit Menschen aus allerlei religiösen Bereichen sonst, dann wissen die oft sehr wohl Bescheid über die Wirklichkeit Satans und Luzifers. Oft in diesen aktuellen Ereignissen sehen sie viel klarer und deutlicher als wahrscheinlich 90% oder sogar 99% der Christen die Macht der Finsternis am Werk. Allerdings leider begreifen sie nicht, dass ihre weismagischen Aktivitäten genauso dem Machtbereich der Finsternis zugehören, wie die schwarzmagischen, die in Satanskulten etwa praktiziert werden. Sie wissen zwar, dass Satan der Luzifer ist, der Lichtträger, aber sie lassen sich von seinem Licht täuschen. Ich dachte, bei der Vorbereitung ist schon brutal interessant, gell, wenn wir das hier vergleichen. Paulus sagt, wir haben ein Erbteil der Heiligen im Licht. Aber der Satan hat auch Licht. Er ist der Lichtträger, der Luzifer schlechthin. Das macht ihn so gefährlich. Sein Reich ist auch ein Reich des Lichts. Vordergründig. Aber vordergründig ist's. Das Licht Satans scheint hell. Aber es ist ein Irr- und ein Druglicht. Es leuchtet sehr hell in diesen letzten Tagen dieser Weltzeit. Und doch ist es ein Reich der Finsternis. Aber das werden die meisten eben erst erkennen, wenn durch die Wiederkunft Jesu der helle Schein Satans verblasst und das wahre finstere Wesen satanischer Machenschaften ungeschönt zu sehen sind. Aber dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Und deshalb warnt Gottes Wort eindringlich. Auch Jesus hat nicht ständig vom Himmel geredet, sondern so wie Paulus hier auch. Beides betont. Gell, im wunderschönen Vers Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verdammt werden. Er sagt nicht einfach nur, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Er hätte auch sagen können, sagt er aber nicht. Er bringt den Ernst der Verlorenheit ganz gewichtig mit rein, damit alle, die in ihn glauben, nicht verdammt werden. Es wäre das Normale, sondern das ewige Leben haben. Und auch Paulus sagt hier, eben nicht einfach, damit wir versetzt werden ins Reich seines lieben Sohnes. Nein, damit wir errettet werden aus der Macht der Finsternis. Und dann erst können wir versetzt werden ins Reich des Sohnes. Das Evangelium ruft in die Entscheidung. Was vielen unserer Zeitgenossen an diesen Worten Jesu und auch hier beim Paulus überhaupt nicht gefällt, Das ist die klare Differenzierung und Klassifizierung. Breiter Weg, schmaler Weg. Verdammnis, Leben. Gerettet, verloren. Dazwischen, nichts. Es gibt kein Dazwischen. Bei Gott gibt es keine Neutralität. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Nochmal, das Evangelium ruft deshalb in die Entscheidung. Eine Entscheidung, der niemand, absolut niemand entgehen kann. Denn es gilt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Denk an den Bahnhof. Da stehe ich am Bahnhof, am Bahnsteig. Und jetzt kann ich mich nicht entscheiden, ob ich einsteigen soll oder nicht. Bleib stehen, fährt der Zug ab. Ohne mich. Ich habe mich nicht entschieden, trotzdem ist der Zug weg und ich bin noch da. Ich denke, es ist ein sehr schönes Beispiel, das zeigt, dass keine Entscheidung, eine verzögerte Entscheidung, auch eine Entscheidung war. Mit Folgen. Es ist deshalb wichtig, die richtige Entscheidung rechtzeitig zu treffen, nämlich in den Zug mit Jesus einzusteigen, solange er noch am Bahnsteig steht und nicht für mich persönlich schon abgefahren ist. Leider lassen sich 90% unserer Mitmenschen vom Teufel so sehr beschäftigen und in Zeiten von Lohndumping und Massenarbeitslosigkeit haben wir de facto, wenn wir hinter die Kulissen gucken, wo auf immer weniger Schultern immer mehr Arbeit lastet, ist das wirklich ein echtes Problem. Und der Teufel nutzt das. Und dann kommt der Freizeitstress dazu, gell? Handy und Computer und Fernseher und was es alles sonst noch so gibt. Und dann sind 90% unserer Mitmenschen oder noch viel mehr so beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr haben, sich um ihre Ewigkeit zu kümmern. Sie rasen durch ihr Leben wie ein Autofahrer durch die Nacht. Und beim Autofahren nehmen wir uns normalerweise doch wenigstens noch Zeit, einen Blick in die Straßenkarte zu werfen oder aufs Navi, damit wir wissen, wohin wir fahren. Aber auf der Fahrt durchs Leben fährt die Masse einfach mit dem Strom mit. 100 oder 150 Sachen, Hauptsache schnell und Hauptsache irgendwo hin. Sie ist so beschäftigt mit Fahren, dass sie keine Zeit hat zu prüfen, wohin eigentlich. Wohin geht letztlich die Reise meines Lebens? Das entscheidet sich oder wird erst dann offenbar, wenn das Ende dieses Lebens erreicht ist. Dann ist die Frage, wo bin ich jetzt eigentlich angekommen und wo geht's für mich weiter? Wir als Kinder Gottes wissen, wohin die Reise geht. Denn wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis in die Herrschaft seines lieben Sohnes. Denn in ihm, so schreibt Paulus zum Schluss, haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Jesus hat mit seinem Leben für unsere Sünden bezahlt. Er hat uns dem Satan abgekauft. Und hat uns damit freigekauft aus dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in sein Reich. Leider ist Vergebung der Sünden heute kein gefragter Artikel. Würden wir in Riedlingen auf den Marktplatz gehen und unsere Mitmenschen fragen, Vergebung der Sünden, was würden die meisten sagen? 100.000 Euro, das könnte ich gebrauchen, neues Auto, eine größere Wohnung, besseren Arbeitsplatz oder überhaupt einen. Ja, bitte. Vergebung der Sünden, nein, danke. Dabei ist Vergebung das einzige Heilmittel gegen Schuld. Es gibt Mittel gegen Husten, gegen Schnupfen, gegen Magenbeschwerden, selbst gegen Depressionen ein Stück weit, aber es gibt kein Medikament, das Schuld wegnimmt. Ärzte können Blinddarme und Polypen und Mandeln entfernen, aber kein Arzt kann die Schuld unseres Lebens rausoperieren. Viele versuchen, ihre Schuld einfach zu vergessen, zu verharmlosen oder zu verdrängen. Aber genau das wiederum kann zu schweren nervlichen und seelischen Störungen führen. Das wissen die modernen Nervenärzte und Psychologen auch sehr deutlich zu berichten und die Seelsorger. Schuld lässt sich weder wegoperieren noch wegmeditieren. Es gibt gegen Schuld nur ein einziges Mittel. Das wissen übrigens alle Religionen. Alle Religionen der Welt wissen, es gibt gegen Schuld im Letzten nur ein Mittel, das Opfer. Und wenn es kein stellvertretendes Opfer ist, dann ist es das eigene Opfer. Im Prinzip ist das die Variante des Buddhismus und Hinduismus, das Karma, die Reinkarnation. Ich muss im Prinzip in nachfolgenden Leben für das büßen, Opfer bringen, was ich in früheren Leben falsch gemacht habe. Der Grundgedanke ist immer der gleiche. Es muss gebüßt werden. Es muss bezahlt werden. Einer zahlt die Zeche. Das einzige Mittel gegen Schuld. Das einzig wirksame Opfer hat Jesus gebracht am Kreuz von Golgatha. Durch ihn haben wir Erlösung aus der Verdammnis und Vergebung unserer Sünden. Möchte einer von uns das versäumen, diese Rettung aus der Verlorenheit, Vergebung der Sünden? Möchte einer darauf verzichten? Ewiges Leben in der Herrlichkeit bei Gott, in seinem Reich des Lichts, in vollkommener und ewiger Freude? Ich bitte doch jeden, der noch keine absolute Gewissheit hat für sich ganz persönlich, der noch nicht sagen kann, ich weiß es hundertprozentig, ich hab's, ich weiß es, ich gehöre dazu, bitte ihn drüber nachzudenken. Es gibt kein wichtigeres Thema. Nimm dir Zeit. Konzentrier dich mit der ganzen Kraft deines Lebens auf diese Frage. Es ist die einzig wirklich entscheidende Frage. Bin ich fit fürs Erben? Bin ich fit, mein himmlisches Erbteil, das für mich bereit liegt im Himmel, anzutreten? Oder liegt das eines Tages eine Ewigkeit lang verwaist bei Gott, weil ich nie gekommen bin? Dass doch jeder von Herzen weiß, mein Erbteil gehört mir. Ich bin fit dafür. Amen.